Auf dem Mitteilungsblatt von Ludmis war schon dieses Wort angegeben, über das ich heute predigen will. Es steht in dem Propheten Sacharja, der ganz am Ende nach der Verwüstung und Zerstörung des Heiligtums in Jerusalem gewirkt hat, der uns wichtige Endzeitzusagen unseres Herrn gegeben hat. Da steht in Sacharja 4, Vers 6, es soll nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist geschehen, spricht der Herr Zebaoth. Die Ludmis ist ja ein ganz wunderbares Gewächs und Pflänzlein. Ist Ihnen das bewusst? Im Jahr 1973 gegründet. Was war denn das für ein Jahr? Zwei Jahre vorher, in der größten Missionszeitschrift im deutschsprachigen Raum, hat der wichtigste Mann des Weltrats der Kirchen veröffentlicht: Mission is out. Vorbei, Mission, das war mal, heute nicht mehr. Und so sah auch die Wirklichkeit aus. In Deutschland lief eine große Kampagne in allen großen Magazinen, bezahlt von den Kirchen. Weiße Missionare raus! Eigentlich sollten wir uns darüber freuen. Wir brauchen keine weißen Missionare mehr in der Welt. Und man hat völlig vergessen, dass es über 2 Milliarden Menschen waren, die noch nie ein Wort von Jesus gehört hatten. Gibt es denn sowas? In diesem Jahr 1973 hat eine lutherische Kirche, die schwer vom Martyrium geprägte Mekane-Jesus-Kirche, einen verzweifelten Aufruf zu den westlichen Ländern geschickt. Vergesst uns doch nicht bei der Evangelisierung unserer Völker. Große Teile Äthiopiens hatten noch nie das Evangelium von Jesus gehört. Und diese lebendige Mekane-Jesus-Kirche hat darunter gelitten und schrieb in ihrem Memorandum: Wenn wir euch bitten, unterstützt uns bei der Evangelisierung, heißt immer, ihr könnt einen Traktor kriegen, Saatgut und Mechanikerwerkstätten. Aber ihr habt kein Verständnis, dass unser Volk nach Jesus hungert. Und da waren ein paar Leute, die haben das gewusst, die Welt hungert nach Jesus. Es gibt in der ganzen Welt, auch heute nicht, in unserer reichen Wohlstandswelt des Westens, kein Heil für den Menschen. Es gibt keine Erlösung, keine Vergebung der Schuld. Ach, was lastet das auf vielen Menschen im Westen, die nachts nicht mehr schlafen können, Versäumtes, Vergangenes, das man nicht mehr gut machen kann, das nur Jesus heilen kann durch sein Blut. Und dass kein Mensch sich selbst befreien kann aus den Klauen des Bösen. Wir sind nicht gut, obwohl wir es wollen. Kein Mensch ist gut. Kein Mensch kann ein gottgefälliges Leben führen, außer wenn uns Jesus erneuert durch seinen Geist. Und es kann uns niemand lösen aus der Todesmacht. Es gibt in all den Religionen der Welt keine Antwort darauf, weder auf die Vergebung der Schuld, nicht im Hinduismus, nicht im Islam, nicht im Buddhismus, als allein im Namen von Jesus. Und darum ist das so wichtig, was uns schon hier im Alten Bund angekündigt wird durch den Propheten Sacharja. Es soll geschehen. Was denn? Das großartige Bild, die Israel-Touristen unter uns, die kennen ja den Leuchter, den siebenarmigen Leuchter, der vor der Knesset aufgebaut ist, wo das unten steht, es soll nicht durch Heer oder Kraft geschehen. Was ist denn der Leuchter? Dass das Licht Gottes in diese dunkle, finstere Welt hineinleuchtet. Und das ist ein Vorgriff schon der Prophetie auf Jesus, der da ruft: Ich bin das Licht der Welt. Sie haben es doch erlebt. In so vielen ausweglosen Situationen Ihres Lebens, wo Sie am Rand des Abgrunds standen und sagen: Wofür lebe ich denn noch? Und dann haben Sie ihn, das Licht Jesus, erkannt, der Ihr Leben hell gemacht hat, der Ihnen den Himmel aufgeschlossen hat, der Ihnen die Lasten weggenommen hat. Was ist denn das Großes? Es soll geschehen, dass Gott seinen Plan umsetzt, dass er sein Reich baut in aller Welt, dass alle Völker davon hören sollen, von diesem herrlichen Jesusnamen. Was hat denn damals die Ausführung dieses Befehls Gottes gebremst? Das ist ja tragisch. Schon bei Abraham heißt es, du sollst ein Segen sein für alle Völker. Was hat denn das gebremst? Das Volk Gottes selber. Die schlimmste Bremse in der Ausführung dieses Heilswillen, denn die Völker sind wir, die Gemeinde. Damals bei Sacharja war es, dass die Mitarbeiter unreine Kleider hatten. Sie waren, ja, so ist das doch immer, wir sind doch unreine Menschen, auch als Diener Gottes, wo wir dienen, in welchem Stand auch. Der Hohepriester Jeschua und Zerubabel, das waren doch Leute, die das nicht machen konnten, was Gott wollte. Und darum ist das so eine große Verheißung, es soll geschehen, Gott wird sein herrlich Werk vollenden. Auch wenn im Jahr 1973 in den westlichen Ländern eine ganz tiefe, schwere Krise der Mission war. Gerade diese Zeit war der große Anfang einer Aufbruchsbewegung in der Weltchristenheit, wie es in der Kirchengeschichte noch nie gegeben hat. Lassen Sie mich das kurz skizzieren. In diesem Jahr 1973 stand Mao Zedong auf dem Höhepunkt der Macht. Alle christlichen Gemeinden waren ausgelöscht. Es gab in China nicht eine Gemeinde mehr, die geöffnet war, auch nicht in Peking. Es war der Triumph dieses Menschen, der die Welt neu gestaltet. Der Mensch des Widerspruchs, der sich an die Stille Gottes setzt und vorgibt, er sei Gott, der genauso im Westen lebt, heute. Der Mensch des Widerspruchs, des Abfalls, der vorgibt, er sei Gott, der alles macht, der niemand braucht über sich, der alles kann. Auf diesem Höhepunkt der Macht, als die Rotgardisten durch China gezogen sind, vielleicht haben Sie diesen Film auch im Bibel-TV oder im ERF gesehen, das Kreuz Christen in China, wo eine Szene berichtet wird, wo ein Mann erzählt, dass er damals 20.000 Rotgardisten kommandiert hat, nur um die Überreste der Religionen in China auszulöschen. Dann sagt er, wir haben einen alten Prediger gefunden, den haben wir gegriffen und sind mit den Stiefeln auf ihm rumgetrampelt, bis er halb tot war. Und er hat im Sterben gebetet, Herr, öffne ihnen die Augen. Und dieser Mann sagt, in diesem selben Jahr bin ich Christ geworden, noch auf dem Höhepunkt der Mao-Verfolgung. Weil Gott so seine Gemeinde baut durch das Kreuz, im Widerspruch. Wir wissen ja, dass es heute in China 100 Millionen Jesus-Leute gibt. Ich sage das immer, weil das ganz unwichtig ist, in welcher kirchlichen Gruppierung die sich finden. Leute, die Jesus nachfolgen, wo auch immer. Ich traf neulich einen Ingenieur, der 8 Jahre mit Siemens in Shanghai war, und der sagt, das darfst du nimmer sagen, 100 Millionen, es sind längst 130 Millionen. Und obwohl die offizielle Religionsverfolgung anhält in China, war das bei uns in Siemens so, dass sie offen in der Firma Gebetsgemeinschaften gehalten hat. Der Staat kann seine Religionsgesetze gar nicht mehr durchführen, weil die Gemeinde so wächst und der Hunger nach Jesus so groß ist. Ja, aber der Sozialismus, der löst doch die Probleme. Ach was, die Menschen haben Hunger und Sehnsucht nach Jesus. Es soll geschehen und das muss uns aufwecken. Wir, die wir darunter leiden, dass wir so eine kleine Schar sind in solch einer Riesenstadt wie Wien. Der Herr will etwas tun. Und er will das tun, und er tut es auch heute. Und damals war der große Aufbruch, wie wir ihn erlebt haben, in den südamerikanischen Ländern. Wir haben das ja anfangs gar nie verstanden, weil wir gar keine Missionsarbeit in Südamerika getrieben haben. Und das waren ja solche Aufbruchsbewegungen. Als die großen Soziologen davon gesprochen haben, dass Südamerika ein evangelikaler Kontinent werden wird, weil das Evangelium so durchdringt durch die Menschen, dass plötzlich die Machos, die südamerikanischen Männer, die ja so herrschsüchtig leben, plötzlich umgewandelte Leute sind, nicht mehr trinken, für die Familie sorgen, vom Evangelium neu gestaltet sind. Wir hatten ja Wachstumsraten pro Jahr von 12-14% in der südamerikanischen Bevölkerung, wo Menschen zum Glauben an Jesus gekommen sind in diesen letzten 40 Jahren. Und das ging in Kuba so weiter und in all den Ländern. Man hat damals noch nichts gewusst. Da war noch der eiserne Vorhang von den zentralasiatischen Ländern Usbekistan, Kirgisistan, Kasachstan, Turkmenistan. Da gab es noch nicht einen einzigen Christen in diesem Volk. Und als dann die Mauer fiel, da waren es zwei deutsche Aussiedler, die nicht ausgesiedelt sind. Heinrich Voth und Franz Thiessen. Der eine blieb in Kasachstan, der andere in Kirgisistan. Und dann haben sie das Evangelium ausgewandt, nur Bibelteile weitergegeben. Und diese Muslime haben die Bibelteile gelesen. Und ich weiß noch, wie ich damals sagte, ja, gibt es jetzt eine einheimische Gemeinde? Da sagt er, 3, 5 beim nächsten Mal, 100. Und dann hat er mich eingeladen zur nächsten Konferenz. Da waren 450 einheimisch-nationale Prediger von Kasachstan, Kirgisistan und Usbekistan zusammen, trotz der Verfolgung, die dort herrschte, weil es geschehen soll. Mission ist nie eine Sache von Menschen. Ach, doch nicht von Ludmis, sondern der Herr baut sein Reich. Es gibt einen lebendigen Herrn, so wie sie es erleben, dass er ihr Gebet erhört. Der wirkt mächtig und mit dem wir viel erwarten können. Und Gott eifert um Menschen und um diese Welt. Und das ist so groß, wie es da heißt, genau in den Versen nachher. Wer immer den Tag des geringsten Anfangs verachtet hat, der wird doch mit Freuden sehen den Schlussstein in Zerubabels Hand, wie Gott sein Werk hinausführt. Man kann ja das Reich Gottes nicht sehen, Fortschritte, wie man sie sonst in den Nachrichten des Fernsehens oder in den Zeitungen berichten kann. Aber für den, der ein geübtes Auge hat, der freut sich, dass heute in allen Nationen der Welt es eine Christengemeinde gibt, auch in den großen Ländern der Verfolgung, auch in Nordkorea. Und dass Gott seine Leute auch aus Österreich und Deutschland schon lange in Nordkorea hat. Darüber wollen wir nicht viel reden, aber wir wissen es, weil er größer ist als alles, was Menschen an Hemmnissen tun. Sie sollen wissen, dass das Werk nicht vergeblich ist, das sie tun für den Herrn. Das Zweite, was hier steht, das Erste war, es soll geschehen. Wenn der Herr sagt, es soll geschehen, dann geschieht dies, er tut dies. Nur tragisch, dass jahrhundertelang die Christen diesen Befehl nicht ausgeführt haben und dass wir so viel gemeint haben, wir bräuchten da nicht tätig zu sein. Ich will all denen danken, die sie hier eingebracht haben. Wie hat der Herr ihre Gaben, ihren Einsatz gesegnet und wie wurden wir dabei beschenkt? Aber das Zweite ist, wie es geschehen soll, allein durch seinen Geist. Damals, als Jesus die ersten Jünger ausgesandt hat, waren es nur noch 11 Mann. Der 12. war schon ausgefallen, weil er sich das Leben genommen hatte von den Getreuen von Jesus. Und es steht dann da, etliche aber zweifelten. Also das war nicht ein Haufen, mit dem man große Siege erringen konnte. Es war der schwächste Haufe. Und dann ist etwas passiert, dass Gott seinen Heiligen Geist gegeben hat. Es ist tragisch, dass in der Christenheit so eine Unkenntnis ist über den Heiligen Geist. Ohne Heiligen Geist können Sie Jesus nicht als Herrn anbeten. Ohne Heiligen Geist haben Sie keine Gewissheit. Ohne Heiligen Geist können Sie nicht glauben. Freuen Sie sich, dass der Geist Gottes wirkt, aber Sie sollten mehr von diesem Geist Gottes haben, denn der wirkt. Ist doch nicht unsere Persönlichkeit, unser Eindruck, den wir machen. Ich habe oft bei meinen Begegnungen, besonders in den asiatischen Ländern, immer wieder die Leute gefragt, in Myanmar, dem ehemaligen Burma, da waren es ein paar Männer, die eine Myanmar-Inland-Mission betrieben haben. Und die erzählten mir so plötzlich, wie wir beieinander waren, dass sie einst buddhistische Mönche waren. Das gibt's nicht. Ich seid mit den gelben Kutten rumgelaufen. Ja, wir haben da gebettelt mit den Schalen. Buddhismus ist toll, sagten die. Viel Weisheit steckt drin. Sag, warum seid ihr dann Christen geworden? Haben euch die Lieder der Christen angezogen? Nein, sie schütteln den Kopf. War es das vorbildliche Leben der Christen? Ach, was haben wir uns über Christen geärgert? Keineswegs. Waren es die Kirchbauten? Nein. Waren es die Gottesdienste? Nein. Was hat euch denn gezogen? Und dann kam immer die eine Antwort. Als wir das erste Mal von Jesus hörten, da entstand eine Sehnsucht in unserem Herzen. Und wir haben gesucht und gewartet, bis wir zum ersten Mal ein Evangelium in der Hand hatten. Und dann liefen ihnen die Tränen runter, als Jesus unser Herr wurde. Und wir mit unserem Leben ihm dienen durften. Das ist das Allergrößte und Schönste gewesen. Vor ein paar Wochen hatte ich eine Freizeit in einem großen deutschen Freizeitheim. Und am Wochenende kam eine große Tagung. Und da waren schon 20 iranische Pastoren da. Und das hat uns interessiert, was bereitet ihr denn vor? Und dann erzählten sie uns, 200 Iraner, die vor kurzem Muslime gewesen waren und Christen geworden sind. Wir haben einen dann von ihnen gebeten, uns in unserer Gruppe ein wenig zu erzählen. Es war ergreifend, wie er sagte, ich war ein Muslim mit der ganzen Hingabe. Was habe ich getan im Iran, in diesem Glauben? Aber dann kam der Punkt nach 30 Jahren Khomeini-Herrschaft, dass mir bewusst wurde, ich habe keine Freude und keinen Frieden. Und ich habe gesucht. Und dann nahm ich ein Neues Testament in die Hand und dann las ich von Jesus. Und ich habe gefunden, der gibt diesen Frieden, den die Welt nicht geben kann. Und da gibt die Freude. Und dann unterbreche ich den Mann, wie der das so erzählt. Und sage, das ist doch aber gar nicht so. Im Iran steht doch die Todesstrafe, wenn ein Muslim Christ wird. Das hat Khomeini eingeführt, ein Staatsgesetz. Und dann sagt er nur, wir haben es immer gewusst, dass wir für den Islam unser Leben lassen mussten. Aber als wir diesen Islam gesehen haben, wollten wir für diesen Islam nicht sterben. Aber für Jesus bin ich bereit, mein Leben herzugeben. Und so geht es allen, die Jesus kennen. Und vor diesem Gottesdienst begegne ich einem unter uns, der mir erzählte von einer Gemeinde von 125 Iranern, die Christen geworden sind, die er kennt in Deutschland, wo er zu Hause ist. Was ist das heute? Eine Sehnsucht nach Jesus. Wie geschieht denn das? Das geschieht durch den Heiligen Geist. Es geschieht durch den Heiligen Geist, der uns Jesus so groß macht. Ich kann nicht aus eigener Vernunft noch Kraft, sagt mein Martin Luther, an Jesus Christus, meinen Herrn, glauben oder zu ihm kommen. Der Heilige Geist hat mich durchs Evangelium berufen. Und der Heilige Geist wirkt im Wort. Nur im Wort. Was vom Wort Gottes nicht gedeckt ist, ist Schwärmerei, das wissen wir. Der Heilige Geist kommt durchs Wort. Was ist das Schwert des Geistes, des Heiligen Geistes und der geistlichen Waffenrüstung? Das Wort Gottes, das ist das Schwert des Geistes. Und wo das Wort heute verkündigt wird, und das ist so wunderbar, wo das Wort ausgebreitet wird, da war ein amerikanischer Iraner dabei, der vor kurzem auch aus dem Iran kam und dann Christ geworden war als ehemaliger Muslim und der bei der Satellitenevangelisation mitwirkt, der sagt, ihr könnt euch nicht vorstellen, welches Echo wir bekommen. Da wird uns angerufen aus dem Iran. Und da sind Leute, die sagen, wir sind zu 30 hier in der Wohnstube, wir hören diese Evangeliumsendung, wir wollen auch diesem Jesus gehören. Und sagt, so geht es dauernd fort. Dieses Wort ist mächtig. Dieses Wort des Lebens, das Wort, das Kraft hat und das uns umgestaltet und erneuert. Und das ist so wichtig, dass es geschieht durch dieses Wort Gottes. Und dass Jesus durch sein Wort heute in der Welt regiert, mächtig und wunderbar. Und darum braucht unser Dienst auch diese Hingabe. Ich habe das in meinem Gemeindedienst immer herrlich erlebt. Machen Sie einen Krankenbesuch. Wie sind Sie verzweifelt, wenn Ihnen plötzlich der liebste Mensch, den Sie besuchen, sagt, ich darf nicht mehr lange leben. Welchen Trost haben Sie? Sagen Sie ihm ein Wort von Jesus. Wir werden bei dem Herrn sein. Dass es Beförderung ist von dem Frieden, den er gibt. Ach, was habe ich das in den Intensivstationen der Krankenhäuser erlebt? Was habe ich das bei jungen Leuten erlebt, die erschüttert waren? Was ist mein Leben? Nur das Evangelium von Jesus trägt keine andere Botschaft, nichts anderes. Und darum ist das, was wir auszubreiten haben in dieser Welt, weitersagen in der ganzen Schwachheit, auch heute in unserem Dienst in Österreich und in Wien und wo wir hinkommen und der Arbeitskollegen. Wissen Sie, dass das mächtigste Zeugnis ist, dass Sie einem türkischen Nachbarn sagen können, ich bin nicht gut. Ihr türkischer Nachbar wird sagen, doch, du bist gut. Nein, du kennst mich nicht. Es ist kein Tag in meinem Leben ohne massive Sünde, wo ich traurig bin über meine Versäumnisse. Aber ich bin froh, dass Jesus meine Sünde trägt. Nicht das Zeugnis eines angeblich guten Lebens, wo wir immer meinen, wir müssen der Welt was vorleben, was wir gar nicht sind, sondern ihr Zeugnis, ich habe einen Heiland, der für mich gestorben ist und der mich herausreißt aus dem Tod und ich vertraue auf ihn. Ich bin es nicht selber, ich bin ein schwacher Mensch mit Fehlern und Mängeln, aber der Heiland trägt mich. Das ist unsere Botschaft und das ist das Evangelium, das die Welt erobert. Und noch ein letztes. Also, es soll geschehen. Das zweite war durch den Heiligen Geist, durch das Wirken des Wortes und das letzte nur nicht mit untauglichen Mitteln. Ja, das ist immer wieder in Gefahr, dass wir meinen, wenn wir einen tollen Fußballspieler hätten bei einer Jugendversammlung, das würde doch ziehen. Glaubt es doch nicht. Wenn wir ein tolles Event machen, das würde ziehen, vielleicht kurz. Aber das trägt nicht, nicht durch Heer oder Kraft. Es ist auch ganz wichtig, dass wir nicht viel Worte machen um diese Instrumente, diese Missionsorganisationen. Die sind auch sehr schwach. Ludmis ist ein sehr kleiner Verein. Aber der Herr kann ihn benutzen. Und das ist das Geheimnis unseres eigenen Lebens. Wenn der Herr uns benutzt in der Familie, als seine Zeugen, wenn der Herr aus unserem Leben etwas macht, das ist ganz groß. Trotzdem sagt er, ja, ich will mich nicht dran verweilen, da steht ja noch von diesem Leuchter so schön, dass der Docht nicht verbrennt. Wissen Sie, unsere Kraft, die trägt nicht lang. Wenn der Docht brennt, dann rußt bloß noch, sondern der Docht lebt ja davon, dass er das Öl nimmt. Und davon hat er sein Leuchten. Wir haben das ja nicht von uns, was wir weitergeben, gar nichts von uns. Es ist alles der Herr, der es uns schenkt. Vor Jahren einen Mann getroffen in Jerusalem, der erzählte, wie es ihm ging, als er eines dieser biblischen Hefte bekam, in denen alle Worte, die vom Messias reden, rot gedruckt waren. Und er, der so eifrig in seiner Religion war, entdeckt plötzlich, für wahr, er trug unsere Krankheit. Wer ist denn dieser Er? Er lud auf sich unsere Schmerzen, er ist um unsere Missetat willen verwundet. Das ist ganz wunderbar, dass wir das erkennen dürfen in aller Schwachheit. Auch unsere Kirchen sind sehr schwach. Auch wir Pfarrer sind sehr schwache Leute. Und es ist so gut, dass wir bei den Boten des Neuen Testaments in der Apostelgeschichte lesen, wie sie erst stark wurden durch den Geist Gottes nach dem Pfingsttag und wie sie plötzlich Petrus und Johannes, als sie gegriffen waren und ins Gefängnis gesperrt waren, wie sie einen Mut hatten, der war nicht von ihnen, angeboren, nein, das war eine Gabe Gottes. Und dann konnten sie da sagen, es gibt kein anderes Heil, es ist auch kein anderer Name unter den Menschen, unter dem Himmel den Menschen gegeben, darin wir sollen selig werden. Sehr interessant, dass die größten Aufbrüche heute in den Verfolgungsländern geschehen. Ich bin nicht sehr glücklich, wenn man immer wieder in unseren Informationen davon spricht, hoffentlich kriegen die bald Freiheit. Das ist nicht die biblische Linie. Das wollen die auch nicht. Einer der führenden Prediger aus Jordanien hat gesagt, das Schlimmste, was ihr machen könnt, ist, dass ihr uns jetzt Visa in den Westen gebt. Wir entdecken doch gerade, dass der Westen unter dem Wohlstand so satt geworden ist, dass er die geistlichen Empfindungen gar nicht mehr haben kann, dass das Wort Gottes erstickt wird vor lauter irdischem Denken, vor Rentenproblemen, Inflationsfragen, politischer Verwicklung, wo wir sind. Und wir sehen die ewigen Fragen unseres Lebens gar nicht mehr, obwohl wir doch alle vor den Toren der Ewigkeit stehen. Und es ist interessant, gerade in den Verfolgungsländern sind die Fragen so aufgebrochen. Wenn Sie das einmal sehen könnten, die Touristen dürfen ja leider in Kuba nicht zu den Gemeinden. Das ist ja immer nicht erlaubt, die Besuch bis heute noch nicht. Da brauchen Sie ein extra Visum, das Sie gar nicht kriegen. Das können nur die Gemeinden beantragen. Wie die Hausgemeinden in Kuba überfüllt sind mit jungen Menschen. wie die Prediger alle 27, 28 Jahre alt sind, gar keine Ausbildung erhalten haben, aber brennen mit dem Evangelium. Und dass in diesem stalinistischen Kommunismus Kubas das alles nimmer zieht von der klassenlosen Gesellschaft und von dem Frieden und dem, was man haben kann, sondern die Sehnsucht aufbricht nach dem lebendigen Gott und nach Frieden mit Gott und nach dem neuen Leben. Darum ist das so groß, dass das heute in unseren Tagen geschieht, nicht mit untauglichen Mitteln, und denken Sie immer und bitte nie, wenn ich anders reden könnte oder wenn ich eine imposantere Persönlichkeit wäre. Sie hat Jesus erwählt, sein Zeuge zu sein in ihrer Familie, auch wenn lauter Misserfolg da ist. Und so manche betende Großmutter ist verstorben und hat nie mehr gesehen, wie ihre Enkel sich einst bekehrt haben nach ihrem Tod. Seien Sie ein mutiger Jesuszeuge. Es geht immer durchs Kreuz. Mission geschieht immer durchs Kreuz hindurch. Und der Samen der Kirche war immer das Blut der Märtyrer, der Druck der Feindschaft. Und man muss wissen, dass in all den Religionen Christen nicht verfolgt sind. Wenn sie beten und singen und Glocken läuten, das stört niemand, keine Religion der Welt. Sobald sie den Jesus-Namen aussprechen, ist die Hölle los. Und sie wissen, dass das der gehassteste Name in der Welt ist, bei all denen, die nicht Jesus als ihren Herrn angenommen haben. Da müssen sie wissen. Nicht ein neutrales Leben und nicht ein wortloses Zeugnis, sondern ich muss diesen herrlichen Jesus-Namen, so wie ich ihn in meinem Leben erlebt habe, und Gott gebe es, dass sie es erleben und wissen, was ihnen Jesus Christus bedeutet und sein Wort. Sein Wort ist wahr und trüget nicht und hält gewiss, was es verspricht, im Tod und auch im Leben, dass er unser Leben benützen will, bei allen Mängeln, die wir haben, mit unseren unreinen Kleidern, aber dass er dieses Licht in die Finsternis dieser Welt hineinleuchten lassen will und dass das heute in unseren westlichen Ländern des Wohlstands geschehen soll. Wir haben diese ganz gewaltige Aufbruchsbewegung der letzten 40 Jahre in Zentralasien, in den Verfolgungsländern Asiens, Laos, Kambodscha, überall erlebt, in Vietnam bis hin nach Nordkorea, aber auch in Afrika, in all den islamischen Ländern haben wir das erlebt. Das können Menschen nicht machen. Sie können niemanden zu einem Christen machen. Sie können nur ganz schlicht bekennen. Und nichts anderes hat Jesus von ihnen gewollt. Wer mich bekennt vor den Menschen, mich, den geschmähten, gehassten Jesus, der am Kreuz gestorben ist, den will auch ich bekennen vor meinem himmlischen Vater. Und wer mich und meinen Namen vor den Menschen verleugnet, den will ich auch verleugnen vor meinem himmlischen Vater. Was ist das für eine herrliche Sendung? Nicht durch Heer oder Kraft. In unserer Schwachheit gebraucht unser Herr, und er wird sein herrlich Werk vollenden. Gott sei Dank. Amen.